2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 23. August 2017, ja, ziemlich kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag. Ich habe mir heute den Gerald eingeladen, der die Hörerschaft ja und auch mich natürlich ein bisschen zum 1. FC Heidenheim aufschlauen wird. Moin Gerald.
Servus Michael.
Gerald ist das erste Mal Gast hier beim Millanton und ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass es immer so ein bisschen schwierig ist beim 1. FC Heidenheim einen Gesprächspartner zu finden. Netterweise hat da diesmal auch sogar der offizielle Twitter-Account von Heidenheim das mal übernommen und mein Gesuch geretweetet und mit so ein paar netten, warmen Worten versehen. Gerald, woran liegt das denn, dass ich niemanden finde bei euch oder nicht so schnell finde?
Ja gut, es kann natürlich daran liegen, dass die Fanszene relativ klein ist. Dass da einfach relativ wenig Personen gibt, die überhaupt ein bisschen Einblick in das alles haben und dann im Internet natürlich noch ein bisschen weniger als überhaupt. Und das wird vermutlich der Hauptgrund sein, dass man da relativ wenig findet dazu.
Okay. Ich hoffe, dass ihr das vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen, ja, wie gesagt, ich habe den Verein jetzt schon in der Hand, der hat mein Gesuch gefunden und ja, das wird beim nächsten Mal bestimmt ganz gut klappen. Tja, Gerald, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was treibt dich? Wo bist du im Netz zu finden und warum der 1. FC Heidenheim?
Naja, also ich komme aus der Nähe von Heidenheim. Von daher natürlich der FC Heidenheim. Nachdem die letzten Jahre immer wieder aufgestiegen sind aus der Oberliga, irgendwann kriegt man das halt mit, wenn man hier in der Umgebung wohnt. Das ist dann ganz klar. Und ich beende dann irgendwann mein Stadion und hat mich dann entsprechend auch begeistert und irgendwann bin ich auf die Osttribüne gegangen und ein aktiver Fanblog ein bisschen so hingestanden und mache auch regelmäßig da ein bisschen aktiv mit. Von daher habe ich auch ein bisschen Einblick, ein bisschen in die Ultraszene, kenne ich ein paar Leute. Also von daher, selber aktiv bin ich, also aktive Fanszene bin ich nicht mehr drin. Ich stehe nur bei denen, mache halt aktiv Support mit, aber mehr mache ich selber nicht. Ansonsten findet man mich auf Transfermarkt, im Heidenheim-Forum ein bisschen und halt in Facebook-Gruppen.
Und auf Twitter.
Ich aber nicht so. Twitter natürlich auch, aber Twitter bin ich jetzt nicht so aktiv. Muss ich auch dazu sagen.
Okay. Verstehe. Also das heißt, du bist bei allen Heimspielen schon im Stadion und bist ein aktiver Supporter.
Ja.
Gut. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich heute wieder nach Heidenheim mal so im Netz geguckt habe: Ihr seid ja etwas kurios in die Saison gestartet. Erzähl doch mal, wie euer erstes Spiel gegen Aue so gelaufen ist. Also das erste reguläre Spiel gegen Aue.
Meinst du jetzt, dass das ins Wasser gefallen ist oder meinst du das Nachholspiel?
Das ins Wasser gefallen ist. Also das erste Punktspiel der Saison war das dann ja auch, ne?
Ja gut, also das, was ins Wasser gefallen ist, ja gut, es waren 11 Minuten, da kann man jetzt nicht so viel sagen, aber so der Tenor war ein bisschen, es sah ziemlich sehr stark danach aus, was letzte Saison am Ende noch war. Das heißt, letzte Rückrunde ist, sollte vielleicht bekannt sein, auch St. Pauli, dass ja Heidenheim relativ schlecht war. Und entsprechend schlecht lief dann auch die ersten 11 Minuten gegen Aue. Lief dann gegen Braunschweig auch nicht viel besser, aber inzwischen wird es dann schon ein bisschen besser auch. Finde ich jetzt zumindest mal.
Aber wie ist das so? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je ein Spiel hatte, was mittendrin abgebrochen worden ist. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Bochum, ich glaube, das war sogar noch in den 90ern, das wurde dreimal neu terminiert, dann gab es Sturm in Hamburg und alles Mögliche, aber mir ist nie passiert, dass ein Spiel mitten im Spiel abgebrochen worden ist. Wie ist das? Es war ja auch noch das erste Spiel der Saison, man freut sich ja auch dementsprechend und dann ist nach 11 Minuten alles zu Ende, ist ja ein bisschen unbefriedigend, ne?
Ja, ich meine, nachdem ich da gesehen habe, vorm Spiel schon einfach mal Richtung Westen geschaut, weil wir sind auf der Osttribüne sehen, Richtung Westen und da auch schon dunkle Wolken gesehen, erstmal geschaut, Wetter bricht, was sagt uns das Regenradar? Und da haben wir auch schon gedacht, es könnte vorbeiziehen. Von daher haben wir schon damit gerechnet, dass es irgendwie stark regnen wird, weil es sah schon auch sehr stark aus. Und als es dann wirklich angefangen hat zu regnen, so nach, ja, praktisch mit Ampel hat es angefangen zu regnen und wurde dann immer stärker. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, eigentlich müsste jetzt mal abbrechen, das Spiel, weil so stark wie das regnet, es hat zwischendurch noch gehagelt. Und da war mir dann klar, das Spiel kann nicht fortgesetzt werden. Also mir persönlich, gut, ein paar anderen vielleicht nicht unbedingt. Für die Gästefans war es natürlich auch blöd, wenn sie nochmal kommen müssen. Ist ja auch nicht die nächste Anfahrt von Aue nach Heidenheim. Sind ja, glaube ich, 3 oder 4 Stunden Autofahrt. Aber man hat auch gemerkt, nach dem Regen, als es dann aufgehört hat, der Platz ist so gut wie unbespielbar. Also es dauert ein paar Stunden, bis der wieder halbwegs bespielbar ist. War aber dann trotzdem ganz lustig, weil wir haben praktisch die ersten 10, 20 Minuten von dem Sturm durchgesungen. Das wirklich so, ob es stürmt oder schneit, FC Heidenheim, also wirklich passend zum Motto auch gesungen.
Hab das mit Humor genommen, ne? Also
Ja,
klar.
so nach dem Motto, ein paar sind auf dem Zaun, war dann natürlich auch komplett nass. Zwei sind dann über den Zaun geklettert und haben dann ein bisschen in den Wassermassen auf dem Rasen ein bisschen Spaß gemacht. Ein bisschen geschlittert. War auch ganz lustig.
Okay. Und wie ist das dann vom Handling her? Haben dann, also ich weiß nicht, ich tippe mal, du hast eine Dauerkarte, oder?
Ich habe eine Dauerkarte, ja.
Wie ist das Handling bei normalen Zuschauern? Dann behält einfach die Karte seine Gültigkeit, wahrscheinlich fürs nächste Mal irgendwie oder so.
Ja, die hat einfach Gültigkeit behalten fürs nächste Mal.
Aber du hast natürlich nochmal ein gutes Thema angesprochen, die Aue-Fans. Ne? Das ist natürlich doppelt bitter irgendwie. Du fährst da hin und kannst das Spiel nicht sehen und kannst nicht garantieren, dass du beim nächsten Mal Zeit hast dafür. Das ist natürlich doof irgendwie. Ne?
Ja.
Gut, ja, sportlich gesehen, ihr habt dann das Nachholspiel 2-1 gewonnen gegen Aue. Relativ
Ja.
spätes Tor geschossen. Sportlich gesehen läuft es aber noch nicht so richtig rund, wenn man mal davon absieht. Ja, ihr habt auswärts in Braunschweig 2-0 verloren, hattet dann dieses Nachholspiel und habt jetzt zu Hause gegen Duisburg 1-2 verloren. Wie ist dein Gefühl her, wie ihr in die Saison gestartet seid? Oder was ist auch dein Anspruch eigentlich an die Saison? So vielleicht mal mit zwei Fragen verknüpft das Ganze.
Na gut, was der Anspruch angeht, ich denke mal, intern wird irgendwas in Richtung Aufstieg ausgegeben worden sein, dass irgendwie die Großen da oben ärgern, also unter anderem euch, weil ihr zählt ja auch so ein bisschen als Aufstiegsfavorit. Ansonsten offiziell Klassenerhaltsziel, aber Frank Schmidt hat auch am Anfang der Saison, beziehungsweise zu Beginn der Vorbereitung angekündigt, neue Spielsysteme ausprobieren. Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen anders gespielt, die ersten Spiele im 4-1-4-1 statt im klassischen 4-4-2. Und entsprechend schlecht war das noch ein bisschen eingespielt. Das hat man vor allem dann gegen Aue ganz gut gesehen. Oder gut, Braunschweig, war eh klar, dass man Braunschweig sehr schwer wird, weil gegen Braunschweig haben wir noch nie gewonnen. Also von daher, auch wenn es jetzt gar nicht so schlecht war teilweise, aber Braunschweig ist immer noch schlechter als Aue. Gegen Duisburg, da habe ich es aber richtig gemerkt. Die haben richtig gut kombiniert mit dem Spielsystem, nur halt am Schluss hatte Duisburg halt Glück, dass wir halt relativ einfache Ballverluste hatten und Duisburg hat dann perfekt ausgekontert einfach.
Ja, ist ja auch immer ein gutes Mittel auswärts dann
Ja.
irgendwie gucken, was der Gegner macht, lass ihn mal ein bisschen spielen, sich austoben und wenn da Fehler geschehen, dann, wenn man denn eine konterstarke Mannschaft hat, dann zuzuschlagen, ne?
Ja. Und das ist halt dann gegen Duisburg war halt dann das Entscheidende. Aber wenn ich ja sagen muss, Duisburg habe ich durchaus als die bessere Mannschaft gesehen. Und zwar das gesamte Spiel über. Und spätestens nach dem 2:1 für Duisburg lief bei uns dann eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also da waren wir praktisch geschlagen. Da kam von der Mannschaft nicht mehr so wirklich viel. Während davor, die erste halbe Stunde war zwar zäh, aber beide Mannschaften hatten durchaus Möglichkeiten für Tore.
Okay. Ja, ihr habt jetzt genauso wie wir 3-5 Tore, habt 3 Punkte und wir 4 Punkte. Ist also relativ oder ist wahrscheinlich ein Spiel auch am Samstag, was so ein bisschen richtungsweisend sein wird für beide, ne? Also
Ja.
der verliert, wird dann erstmal unten drin sein, denke ich mal. Ne? Ihr habt uns aber eins voraus, ihr habt 4-0 im Pokal gewonnen in Unterhaching und
Ja.
habt jetzt das Riesenknaller losgewonnen. Erzähl mal.
Ja gut. Mein Unterhang, da haben wir jetzt auch, wurde da auch wieder besser. Und dann jetzt neu los dann gegen Regensburg.
In Regensburg auch
Halt
noch,
gut.
ne?
Ja, sagen wir mal so. Ich freue mich, dass wir in Regensburg spielen,
Okay.
weil das Regensburger Stadion das neue. Da war ich nämlich persönlich noch nicht, da will ich unbedingt noch hin. Das heißt, daher allein aus der Sicht schon mal ganz gut für mich persönlich, aber auch sportlich durchaus interessant, weil wir haben jetzt, ich glaube, danach der Länderspielpause kommt Regensburg dann zu uns, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da haben wir dann schon das erste Duell und dann das zweite Duell dann im Oktober in Regensburg und dann das Rückspiel in Regensburg dann im Februar. Also das wird dann auch noch ganz spannend werden, die Duelle gegen Regensburg. Und das ist auch nicht so weit. Das heißt, es werden schon auch ein paar Fans dahin fahren dann vermutlich.
Wie weit ist das entfernt voneinander? Ungefähr?
2 Stunden, dann 2, 3 Stunden
Okay,
Autofahrt oder sowas.
ja.
Also nicht groß.
So bummelig von Hamburg aus nach Bielefeld, so wahrscheinlich.
Ja, in etwa.
Dann habt ihr Regensburg-Monate sozusagen.
Ja.
Und ist natürlich auch immer trotzdem natürlich, ich meine, man freut sich ja auch immer, weil man eigentlich zu Hause spielen kann, vielleicht mal gegen Bundesligisten und da vielleicht sogar mal den ärgern kann, aber ist ja auch durchaus ein Los, was man, ja, was funktionieren kann, ne?
Ja, ich sehe es mal so, sportlich, gleiche Höhe in etwa. Regensburg könnte uns schlagen, wenn sie einen guten Tag erwischen. Wir können Regensburg schlagen, wenn wir eine katastrophal spielen.
Ja,
Also von daher,
klar.
da ist sowas alles möglich.
Thema Neuzugänge. Also ich habe das Gefühl, ihr habt eine recht eingespielte Mannschaft auch so, wo der Grundstamm so die letzten 2, 3 Jahre auch schon zusammenspielt, wenn ich das richtig sehe.
Nicht nur 2, 3 Jahre.
Ja, auch schon dritte Liga, ne?
Ja.
Ja, also natürlich immer vorne voran, Marc Schnatterer, irgendwie der ewige Schnatterer, der ja, da irgendwie euer Teamleader irgendwie auch ist. Aber ich wollte dich gerne mal fragen, wen siehst du denn so als den wichtigsten Neuzugang und welcher ist der Abgang, der am schwersten wiegt, sportlich gesehen oder auch menschlich meinetwegen?
Na ja gut, also der Abgang, wo am schlimmsten ist, sage ich jetzt mal, ist Kleindienst, weil der war nämlich letzte Saison nur aus Freiburg ausgeliehen und Freiburg wollte ihn entsprechend zurück. Der Verein hat, soweit ich weiß, zwar versucht, ihn zu halten, ihn fest zu verpflichten, aber Freiburg wollte ihn ja selber und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ist er jetzt in der Bundesliga auch nicht so schlecht. Das heißt, weil Kleindienst hat halt bei uns doch ziemlich viele Tore geschossen. Auch in der Rückrunde dann vor allem hat, ohne Kleindienst hätten wir in der Rückrunde nur halb so viele Tore. Von daher, was Neuzugänge angeht, Thiel und Latzel sind, glaube ich, jetzt die zwei, die, glaube ich, bei allen Spielen gespielt haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bei Latzel hat man auch schon in der Vorbereitung gemerkt, der kann wirklich was, der könnte uns sowas weiterbringen. Bei Thiel hat der ist mir in der Vorbereitung jetzt nicht so aufgefallen.
Welche Positionen spielen die beiden?
Latzel spielt Stürmer und Thiel ist, glaube ich, rechts außen spielt er, glaube ich, immer.
Okay.
Rechts außen oder Mittelfeld. So in die Richtung.
Also schon ja dann zwei Neuzugänge, die dann auch das Offensivspiel dann bei euch prägen werden sollen, ne? Okay.
Ja, mal überhaupt unsere Neuzugänge waren ziemlich alle oder fast alle, bis auf einer, alle irgendwo in Richtung Offensive. Irgendwo Mittelfeld, Sturm, in die Richtung. Während defensiv, da ist so ein bisschen der Tenor, dass da vielleicht nochmal ein Innenverteidiger verpflichtet werden sollte, weil wir haben 3 Stamminnenverteidiger, das sind Kraus, Wittek und Beermann. Und Kraus ist im Moment noch verletzt von seinem Kreuzbandriss letztes Jahr. Und das ist praktisch unser Abwehrchef. Und ohne Kraus läuft nicht so viel zusammen. Und wenn er noch ein zweiter ausfällt von den dreien, dann wird es richtig kritisch. Das war nämlich unser Problem in der Rückrunde. Und deswegen wäre es jetzt schlecht, wenn halt nochmal defensiv irgendwas verpflichtet werden würde. Und nicht bloß der Busch aus Bremen, der 60 ausgeliehen war.
Okay. Acht Tage ist es ungefähr noch, glaube ich, das Transferfenster offen, ne? Also da kann
Ja.
noch. Aber jetzt vorm St. Pauli-Spiel wird wahrscheinlich nichts mehr passieren, wahrscheinlich, oder?
Da wird vermutlich nichts mehr passieren, beziehungsweise ich denke überhaupt, dass da bei uns nichts mehr passieren wird.
Also.
Es gibt da jetzt noch ein paar Meinungen, ein paar Leute, die gerne der Leipoz wieder zurückhaben wollen würden, weil den haben wir damals von Schalke verpflichtet gehabt. Und nach 2 Jahren hatte Schalke eine Kaufoption, eine Rückkaufoption gezogen und ihn direkt an Ingolstadt weiterverkauft. Und Ingolstadt will halt jetzt 1,5 Millionen Ablöse für Leipoz haben, wenn wir zurückhaben wollen, bloß. Unsere Geschäftsführung ist ja nicht bereit, es zu bezahlen, weil Leipert, der spielt in Ingolstadt jetzt auch nur 10 Minuten, wenn es hochkommt.
Okay. Ich meine, das ist ja auch
Und das
generell für Zweitliga-Verhältnisse ein ordentlicher Batzen Geld. Und ich denke mal,
ja.
für einen Verein wie Heidenheim, die jetzt, sage ich mal, finanziell wahrscheinlich nicht zu den Top 5 bis 7 gehören, ja, dann überhaupt sowieso, ne?
Ja, wir haben zwar gut durch Niederlechner damals natürlich ordentlich Einnahmen gehabt, das ist auch schon ein paar Jahre her. Wir haben jetzt auch, glaube ich, diese Saison auch ein bisschen Ausgaben gehabt auf dem Transfermarkt. Aber 1,5 Millionen, das sind einfach zu viel, vor allem wenn der selbst in Ingolstadt eigentlich nur selten mehr spielt. Die meine letzte Saison, da war er, glaube ich, sogar zwischenzeitlich in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga. Also von daher.
Ich meine, eine Möglichkeit ist ja auch immer noch mal auf den letzten Drücker, den dann vielleicht auszuleihen oder so. Das kann ja
Das
wirklich.
wäre vielleicht nur eine Möglichkeit, aber ob das zusammenkommt, weiß ich nicht.
Und generell ist ja immer eigentlich so 2, 3 Tage vor Transferschluss ist dann ja auch immer noch einiges in Bewegung. Da kann ja immer noch einiges passieren. Also wenn sich in der ersten Liga was bewegt, dann hat das ja meistens auch Auswirkungen bis in die zweite Liga zum Teil. Ne? Also muss man mal gucken.
Dabei
Das ist
sind
ja
nur
nichts.
dritte, vierte Liga.
Ja, stimmt. Ist ja mittlerweile echt so ein, wie soll ich sagen, so ein. Ja, so ein richtige, sag ich mal, 2, 3 Spannungstage, die dann immer sozusagen drin sind. Das war ja früher auch mal anders, ne? Das ist ja mittlerweile, ist das ja immer auf den letzten Drücker, was passiert da noch, ne?
Ja.
Ich hätte vorhin schon Marc Schnatterer einmal angesprochen. Wer genauso oder weiß ich nicht, länger vielleicht sogar noch da ist, ist euer Trainer Frank Schmidt, der dienstälteste Trainer der zweiten Liga. Im September feiert er 10 Jahre oder hat er sein 10-jähriges Jubiläum als Trainer bei euch. Ich glaube, danach kommt dann relativ schnell auch Thorsten Lieberknecht mit fast 9,5 Jahren und dann aber auch erst auf Rang 3 Uwe Neuhaus mit 2 Jahren. Also schon, ja, Frank Schmidt mit 10 Jahren schon richtig ordentlich. Ich denke mal auch, er wird das erleben mit den 10 Jahren im September. Trotzdem mal die Frage, ist er dann immer noch der richtige Trainer für euch oder gibt es da mittlerweile so Abnutzungserscheinungen oder wie wird das so gesehen?
Also natürlich aus Vereinssicht, Frank Schmidt hat uns aus der Oberliga in die zweite Liga geführt, der zählt als nahezu unantastbar. Allein was der die letzten 10 Jahre alles erreicht hat, und er hat noch Vertrag bis 2020, genauso wie Marc Schnatterer. Also da wird aus Vereinssicht nicht so schnell was passieren, und vor allem, es heißt, oder es hieß mal auch, wenn wir absteigen, ja gut, dann steigen wir halt ab. Egal, ich meine, Braunschweig ist der Lieberknecht ja auch aus der ersten Liga erstmal abgestiegen wieder und steht fest im Sattel. Oder Christian Streich in Freiburg, abgestiegen in die zweite Liga, fest im Sattel, wird aufgestiegen, fertig, aus Ende. Von daher, allerdings aus so was hier so geschrieben wird, was man hier so hört, ist ein bisschen skeptisch manchmal, weil Frank Schmidt ist taktisch nicht sehr variabel. Er spielt eigentlich nur mit ein, zwei Systemen. Mehr kann er nicht. Und das Problem ist auch häufig die letzten Jahre gewesen, eigentlich nur mit hohen, langen Bällen. Das war auch schon öfters mal das Problem, dass die Stürmer vorne mit denen halt nicht wirklich was anfangen konnten. Und dass deswegen entsprechend die Torausbeute eher schlecht war. Da gibt es halt entsprechend viel Kritik an Frank Schmidt, wo man halt dann auch so manchmal sagt, vielleicht wäre ein Trainerwechsel mal gar nicht schlecht, einfach mal wegen dem System, weil es ist halt immer das Gleiche und dadurch auch relativ einfach durchschaubar.
Ja, natürlich ist natürlich auch über so einen Zeitraum von 10 Jahren dann immer sehr, sehr klar zu sehen, wo ein Trainer vielleicht taktisch auch Defizite hat wahrscheinlich. Also es ist dann einfach klar zu erkennen irgendwann, ne?
Ja, vor allem ja die letzten Jahre ist es, liest man es ständig, hört man es ständig. Dass halt wirklich immer dieses lange Gebolze, dass es einfach nur nicht zielführend ist. Dass man einfach auch mal Kurzpassspiel braucht, dass jetzt mit dem neuen System so ein bisschen eingeführt wird. Und auch jetzt gegen Duisburg sah es zumindest meiner Meinung nach relativ gut aus, szenenweise. Aber ist halt noch nicht so ganz erfolgsversprechend, da muss man halt noch ein bisschen die Spiele noch ein bisschen miteinander einspielen.
Okay. Aber wir können davon ausgehen, dass er sein Jubiläum im September erreicht, weil er halt, wie du schon sagtest, unantastbar ist, ne?
Das wird er auf jeden Fall erreichen, sein Jubiläum, und Thorsten Lieberknecht genauso. Also von daher,
Ja.
das, ich meine, es
Ist
hieß ja
ja
schon mal, dass Frank Schmidt so gerne der Volker Finke von Heidenheim werden soll, wo der in Freiburg ja über 20 Jahre war.
Klar, also ja, ich bin ja so ein Mensch, der irgendwie in den 80er Jahren mit Fußball sozialisiert worden ist und als dann Otto Rehhagel irgendwann nicht mehr Trainer bei Bremen war, war das für mich völlig unverständlich, weil der da immer war. Genauso wie Helmut Kohl immer Bundeskanzler war. Insofern, ja, wenn man damit, ne, also das gibt halt so Sachen, die passen dann und es ist auch gut, dass es sowas gibt, finde ich, ne?
Ja, heute vor allem, heute, wenn man da liest, Es ist inzwischen schon die dritte Trainerentlassung gehabt diese Saison in der zweiten Liga. Waldwalpurgis, wie lange war der jetzt? Ein paar Monate?
Ja.
Von daher, das ist halt ein kompletter Gegensatz dazu.
Ihr müsst auch mal
Das
sehen,
hat halt.
was euch das wirtschaftlich bringt, quasi. Wie viel man an quasi Vertragsauflösungsgelder sparen kann, wenn man einfach mal so einen Trainer behält. Ne?
Ja.
Ich glaube, der Verein hier, der auch noch in Hamburg in der ersten Liga spielt, der hat da relativ viel Geld in den letzten Jahren, nicht nur für Spieler, sondern auch für Trainer irgendwie rausgepulvert.
Ja, ich erinnere mich noch an die Saison mit vier Trainern.
Ja, also insofern so, wenn ihr euren Verein wirtschaftlich stabil halten wollt, denkt mal drüber nach, vielleicht einen Trainer ein bisschen länger zu behalten. Könnte vielleicht ein Erfolgsrezept sein. Ein Erfolgsrezept ist auch immer, wenn die Fans ordentlich behandelt werden und einen Stellenwert haben im Verein, finde ich. Da ist es bei euch gerade so ein bisschen, ja, da ist so ein bisschen Aufruhr bei euch zwischen Vereinsführung und einigen Teilen der Fans. Kannst du uns noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja gut, es hat alles angefangen letzte Saison beim Auswärtsspiel in Karlsruhe. Weil da wurde nämlich ein Bus kurz vor Karlsruhe von den Fanatico Boys, also unserer bisherigen Haupt-Ultra-Gruppe, angehalten von der Polizei und wird nach Hause geschickt, weil es da irgendwie einen Verdacht von Sachbeschädigung gab.
Also
Verein drauf.
so als Hintergrund, die sollen zwei Autos demoliert haben, die aber bereits irgendwie da standen und abgemeldet waren und demoliert waren. Oder nicht mehr in Betrieb waren. Das nur mal so nebenbei. Also so, und das waren auch nur irgendwie, sag ich mal, Teile der ganzen Gruppe, ne?
Ja, das waren nur ein paar Leute, aber der komplette Bus wurde dann nach Hause geschickt. Auch
Wurde ein
wo komplett
Sippenhaft,
unbeteiligt
genau.
teilweise drin saßen, weil
Okay.
man kann ja, wenn man sich bei den Ultras so meldet, kann man auch als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal, als ganz normaler Fan auch bei denen im Bus mitfahren, wenn sie noch einen Platz haben.
Ja,
Das ist ihr Gang und Gäbe. Und da war halt dann beim darauffolgenden Spiel in Bielefeld, gegen Bielefeld, dann bei meinem Spiel, halt das Riesenplakat, Riesenbanner, All Cops are Bastards. Ist bekannt, dass das ein bisschen kritisch ist, dass es nicht gern gesehen wird, sowas. Aber die haben sich da auf die Rechtsprechung vom was, Bundesgerichtshof oder was, Verfassungsgericht, weiß es gar nicht mehr.
Ich würde sagen,
Aber
das war das BGH, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher gerade.
haben sich halt darauf berufen, dass es halt nicht pauschal eine Beleidigung ist. Und die berufen sich halt darauf. Dazu kam noch, dass gegen Bielefeld dann noch Kontrollen von der DEKRA wegen Einlass und so waren. Also komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Weil dieses AKAP-Banner, das war offiziell, wollte es anmelden beim Verein, wurde natürlich entsprechend untersagt, die haben es aber trotzdem aufgehangen. So, soweit, so gut. Weiter ging es dann ein paar Tage darauf, kam mich raus, dass die DEKRA die Einlasskontrollen eben massiv kritisiert hat, dass nicht die Standards erfüllen und und. Und jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, die Einlasskontrollen waren davor lasch ohne Ende. So, was hat der Verein gemacht? Der hat nicht gesagt, das war die DEKRA mit den Einlasskontrollen, sondern der Verein hat es komplett auf die Ultras geschoben, dass die Einlasskontrollen jetzt verschärft wurden. Das heißt,
Okay.
hat die Fans dafür verantwortlich gemacht und nicht, wie es eigentlich war, die DEKRA. Die wurde bloß in einem Nebensatz mal beiläufig erwähnt, mehr nicht.
Also haben
Aber eigentlich.
quasi, ja, okay, haben quasi sozusagen gesagt, der Verein nimmt sich aus der Schuld heraus, dass er den Ordnungsdienst nicht ordentlich gebrieft hat und die Verantwortung für den Ordnungsdienst trägt, sondern hat gesagt, so, das musste jetzt geschehen, weil die Ultras quasi, ja, weil die halt Sachen machen, die halt einer schärferen Kontrolle bedürfen, sozusagen.
Ja, so in etwa war das. Und da gab es ja dann auch entsprechend von der Fanszene Kritik. Dann ja, gab es ja von vielen Seiten Kritik deswegen auch, also zumindest von Fanseite. Dann, was während der Sommerpause passierte? Auch noch ein kurzer Ausschnitt, und zwar Fanatico Boys, die wollten umziehen auf die Südtribüne, da auf unseren Kiosk. Und der wurde vom Verein untersagt. Die wollten da anscheinend dann trotzdem rein, auch mit den Fanutensilien. Und die wurden dann nicht, also zumindest die Fanutensilien wurden dann beim ersten Testspiel, also, beziehungsweise beim Testspiel gegen Stuttgart, aber bei der Saisoneröffnung nicht reingelassen. Okay, da waren auch relativ viele, haben da gesagt, dass die umziehen ist nicht gut, weil Begründung war, damit sie so vielleicht Stimmung verbessern könnten. Da gab es dann auch von anderen Fans ziemlich viel Kritik, dass das halt nicht zielführend wäre, auch von mir. Mussten sie dann wieder zurück. Weil irgendwie im Stadionordnung, da gab es auch Riesenärger mit der Auslegung von der Stadionordnung bezüglich Fanutensilien. Dann kam dazu, wegen dem Ackerbanner gab es dann jetzt insgesamt 13 Hausverbote. Also richtige Hausverbote mit allem, was der FCH macht. Auch das Gelände vom FCH, alles dürfen die nicht mehr rein. Nicht nur reines Stadionverbot, sondern wirklich komplettes Hausverbot. Für 12 Monate die meisten, also Höchstmaß praktisch. Ein paar haben noch 6 Monate bekommen, 2 wurden freigesprochen, weil sie nicht beteiligt waren bei dem Banner. Und das hat sich dann immer so weiter aufgebauscht. Deswegen ging es jetzt so weiter, dass jetzt die ganzen anderen Fanclubs entsprechend jetzt auch der Verein kritisieren. Der erste offizielle Fanclub hat schon gesagt, sie wollen nicht mehr offizieller Fanclub sein. Andere 3 Fanclubs haben jetzt jeweils Kritik veröffentlicht, wo sie wirklich sagen, so kann es nicht weitergehen, dass da praktisch Verein und Fans sich, beziehungsweise dass der Verein halt die Fans da allen die Schuld gibt und so mit den Fans umgeht, dass das einfach nicht sein kann, weil dadurch kann es halt wirklich passieren, dass es am Schluss so weit ist, dass es halt keine Fanszene mehr gibt, keine Aktive, die wirklich supportet. Und dann ist natürlich die Stimmung entsprechend schlecht. Wie England zum Beispiel.
Naja, ich meine, wir reden hier über einen Banner, was im Prinzip durch ein Gerichtsurteil zur freien Meinungsäußerung legitimiert. Im Zweifelsfall kann das natürlich, ich bin jetzt kein Jurist, aber natürlich immer mal wieder irgendwie neue Rechtsprechungen geben. Aber aufgrund des Banners gab es halt Hausverbote für mehrere Fans der Ultraszene für ein Jahr. Ich meine, das ist doch der Hammer eigentlich, oder nicht? Also
Ja, das ist ja auch wieder Thema. Dass du es einfach.
das ist doch ein Schlag in jede Fresse der aktiven Fanszene einfach irgendwie. Und was man da zuerst doch mal macht, ist doch erstmal das Gespräch eigentlich mit den Leuten suchen. Nun weiß ich nicht, ob das vielleicht stattgefunden hat, aber es kommt mir irgendwie nicht so vor bei Heidenheim irgendwie, sondern dass da pauschal einfach dann diese Hausverbote erteilt worden sind.
Naja, also was Stadionverbote und so angeht, da gibt es ja bei uns eine Stadionverbotskommission und die hört auch wirklich jeden an. Das heißt, jeder darf sich verteidigen. Warum er das gemacht hat oder Reue zeigen oder was auch immer, weil da wird jeder wirklich einzeln behandelt.
Okay.
Es gibt ja auch nicht überall sowas.
Das
Und
stimmt.
da wurde halt dann nach den Gesprächen, haben halt da, so wie ich jetzt auch gelesen und gehört habe, einige gesagt, sie würden es wieder machen, während andere haben Reue gezeigt. Die Reue gezeigt haben, die haben dann ein bisschen weniger bekommen, beziehungsweise wurden freigesprochen, wenn es gar nichts war, wenn sie gar nicht komplett unbeteiligt waren. Aber die, die halt wirklich gesagt haben, sie würden es nochmal machen, die haben dann wirklich Höchstmaß an Strafe bekommen, was der Verein aussprechen kann. Und dazu kommt noch, dass die DFB-Strafe auch noch auf die Verantwortlichen umgelegt werden soll.
Was für eine Strafe?
Es waren, glaube ich, 5.000 Euro.
Aufgrund des Banners.
Ja.
Gut, sind wir wieder beim alten Thema, was gerade eh überall hochkocht, Rechtsprechung und so weiter beim DFB, wie das funktioniert und nicht funktioniert. Ja, also das ist da da gibt es halt so mehrere Fronten gerade quasi und ich glaube, dass die aktive Fanszene oder der Fan halt immer irgendwie den Kürzeren zieht gerade und dass da so ein bisschen den Bach runtergeht, diese ganze Geschichte, ne?
Ja, wobei, da gab es jetzt letztes Wochenende ja den Aktionsspieltag Fick dich DFB. Und bei uns, das Banner, bei uns Fick dich DFB, es wurde anscheinend, so wie ich jetzt gelesen habe, auch angemeldet beim Verein, natürlich entsprechend nicht zugelassen, aber kam trotzdem im Start rein, zumindest auf unserer Seite. Duisburg wollte ursprünglich auch mitmachen, aber denen wurde es abgenommen. Also da hat der Ordnungsdienst anscheinend geschafft, das Banner abzunehmen, bei uns nicht. Und das haben sie dann diesmal so aufgehängt, dass sie sich wirklich komplett vermummt haben, bevor sie es aufgehängt haben. Also die haben da zugelondert.
Naja gut, aber das ist ja genau das, was sozusagen das sozusagen fördert und was dabei herauskommt, ne? Also Fans
Ja.
müssen sich vermummen, um ihre Message rüberzubringen, ne? Also ist das normal? Ich weiß es gar nicht genau, wie das funktioniert. Ist das nur bei euch so oder generell so? Ich bin ja gerade nicht so im Thema. Muss jedes Banner bei euch angemeldet werden?
Also bei uns wird normalerweise jedes Banner angemeldet. Das ist, glaube ich, in anderen Fanszenen durchaus auch üblich, dass es immer mit dem Verein vorher abgeklärt wird, was gemacht wird. Kann natürlich von Verein zu Verein anders sein. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie es bei anderen ist, aber
Aber allein das ist doch schon eigentlich völliger Bullshit eigentlich, oder nicht? Also ich meine, also das ist halt, wenn, also wir haben eine Rechtsprechung in Deutschland und wenn da irgendwas sozusagen diffamierendes ist, greift doch die Rechtsprechung sozusagen und da hat sozusagen der Verein gar nichts mehr zu tun normalerweise. Ich möchte doch nicht irgendwie vom Verein rechtfertigen oder mir das freigeben lassen, was ich für eine Message rüberbringe, oder?
Das ist auch meine Meinung.
Oder wie siehst du das? Ja, okay, alles
Das
klar.
ist genau meine Meinung. Wir haben freie Meinungsäußerung, das darf man Banner durchaus zeigen. Und wenn der Verein Nein sagt, warum? Wir haben freie Meinungsäußerung, solange niemand beleidigt wird. Ich meine, okay, fick dich DFB, ist vielleicht in der Grauzone, okay.
Ja, aber das haben nicht Vereine zu entscheiden oder der DFB, das hat
Nee.
halt quasi, das müsste dann ein Gericht entscheiden, ob das so ist, ne? Also
Ein ordentliches Gericht und kein Sportgericht,
richtig,
vor allem.
genau.
Und vor
Ja,
allem,
das sowieso, genau.
das heißt, die Debatte können wir auch über Pyrotechnik weiterführen und. Also von daher.
Okay, also um da mal jetzt einen Schlussstrich runterzuziehen, das ist gerade ein bisschen verfahren bei euch alles und
Ja.
scheint auch nicht so, klingt nicht so, als wenn das irgendwie schnell gelöst werden kann, ne?
Das war fraglich. Also der Verein hat jetzt, so wie ich jetzt heute gelesen habe, für den 13. September nochmal so einen Dialog zwischen Fanszene und Vereinen angesetzt. Und da bin ich dann auch mal gespannt, was da so rauskommt. Ob da überhaupt dann die Ultras hingehen oder ob das auch wieder eine heiße Luftnummer wird.
Na gut,
Weil wir
aber ich.
hatten nämlich im Juli schon Fantreffen und dort war auch Teile der Ultraszene nicht da. Weil eine Hausverboten, die anderen dann solidarisch halt auch nicht hingegangen und deswegen wurde es halt kaum angesprochen da. Und das, was halt sonst so der Verein von sich gibt, ist im Prinzip auch nicht mehr als heiße Luft in die Richtung. Von daher bin ich da gespannt, was da dann bei diesem Fan-Dialog, wie es genannt wird, rauskommt.
Naja, aber solange halt eine Partei immer noch eine Dialogbereitschaft anbietet, ist es ja erstmal soweit gut. Erstmal, ne? Also sprechen ist ja immer der erste Schritt zu irgendwas. Und das würde ich auch in Anspruch nehmen als Fan, ne? Also dann dahin zu gehen und versuchen zu verstehen, was der Verein denn möchte und wie er mit mir kommunizieren möchte.
Wobei mich das durchaus auch ein bisschen überrascht hat, dass sie jetzt dann doch Fandialog machen, nachdem es doch so viele Fanclubs entsprechend Kritik an der Vereinsführung geäußert haben.
Naja, das ist vielleicht der Grund dafür auch, ne? Also
Ja.
umso mehr du eine kritische Masse aufbaust, umso mehr musst du ja schauen, wie du das wieder quasi ausgleichst. Also insofern bringt das ja durchaus was quasi, wenn du Protest übst. Das kann ja sozusagen gewissen Druck aufbauen dann auch, ne? Und das scheint ja auch ein bisschen so zu sein. Okay, bin ich gespannt, was da passiert bei euch. Vielleicht können wir das ja mal zum Rückspiel besprechen.
Ja, vielleicht bin da an mich auch gespannt, weil ich habe die vor ein, zwei Wochen habe die Lage noch so verfahren gesehen, dass da auf absehbare Zeit nicht wirklich was passiert in Richtung Entspannung. Von
Okay.
daher, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Aber ich
Ja.
glaube nicht wirklich, dass da was großartig was passiert jetzt direkt.
Okay. Gut. Vielleicht erfahren wir das noch.
Ja, wird man dann sehen.
Ja, du wirst nicht in Hamburg sein zum Spiel.
Nee, leider nicht. Ich bin an dem Tag schon anderweitig verhindert.
Guckst du das dann im Fernsehen oder wie? Oder
Ich
guckst du die
kann es leider
Spiele
bloß im
erst?
Ticker verfolgen. Das ist das Problem. Weil die Spiele in St. Pauli, eigentlich seit jeher habe ich noch nie Zeit gehabt an diesen Terminen.
Dabei war die immer so gut bei uns gefühlt in den letzten
Ja.
3 Jahren irgendwie. Okay. Wie ist das denn bei dir? Wie siehst du denn den FC St. Pauli oder den Verein oder Sport? Ja, nein, nicht oder, sondern sportlich oder die Fans, sag ich mal so. Wie so aus
Na
der
gut.
Ferne, wie so dein Empfinden?
Na gut, gut. Fanszene St. Pauli und auch überhaupt der Club St. Pauli ist ja hier unten, wird ja vor allem als kultig, so ein bisschen als Kult wahrgenommen und hat auch relativ viele Fans auch hier in der Region. So wie ich jetzt auch, so wie man jedes Mal ein bisschen mitbekommt. Viele freuen sich immer auf das Auswärtsspiel in St. Pauli. Das ist auch, ich glaube, das einzige Auswärtsspiel, wo wir regelmäßig unsere Gästekarten alle wegkriegen oder so ziemlich alle wegkriegen. Selbst bei den etwas näheren Auswärtsspielen ist es selten der Fall.
Das heißt, ihr kommt mit 200.000 Leuten her, oder?
Nee, 1500 werden es vermutlich sein, also
Okay,
plus der halbe
okay.
Gästeblock. Aber es
Ja.
sind halt alle, die wir halt kriegen, weil 3000 Leute bis nach Hamburg, ich meine, die haben ja nur in die Allianz Arena, nur da haben wir 3000 Leute überhaupt mitgebracht. Und
Aber
uns,
immer,
glaube ich, in Aalen noch.
aber sind ja immer noch, ist ja, sag ich mal, für Heidenheim natürlich trotzdem eine große Menge, 1.500. Und immer noch so groß, dass natürlich auch der Heimbereich von den Außenmaßen Entschuldigung, wenn sozusagen, dass der Auswärtsbereich auch Auswärtsbereich bleibt und wir das nicht so klein machen können, dass wir halt nochmal was für uns freigeben können. Ne?
Soweit ich weiß, wird schon ein bisschen was für euch dann freigegeben. Also
Ja,
so,
okay,
wie
gut.
es jetzt die letzten Jahre war, weil wir haben halt nicht der komplette Gästeblock, wo insgesamt zur Verfügung stehen würde, sondern halt bloß den halben irgendwie. Welchen Block genau, das weiß ich auch nicht. Aber da haben wir halt die Karten, die wir halt kriegen, gehen ziemlich weg. Weil
Ja.
viele binden das halt auch immer mit einem kleinen Städteausflug Hamburg.
Ja, klar. Das ist ja auch bekannt und ist auch gut so. Und da gibt es ja auch ein bisschen immer was zu erleben. Und dann ist
Ja.
es auch noch ein Samstagspiel nachmittags. Das kann man sich gut einbinden, irgendwie mit Freitaganfahrt und Sonntagabfahrt wahrscheinlich. Ne?
Ja, wir machen viele gleich das komplette Wochenende in Hamburg draus.
Ja, genau. Gerald, ich glaube, weil du ja dann nur den Ticker gucken wirst, macht das jetzt nicht so viel Sinn, dass wir noch ein Rückgespräch machen, weil wir einfach dazu wenig dann sozusagen reden können über das Spiel wahrscheinlich.
Ja.
Aber trotzdem danke ich dir ganz doll, dass du ja heute da warst und uns einen guten Einblick gegeben hast.
Ja, gerne.
Wenn du noch was loswerden willst, gern, jetzt hättest du Zeit dafür.
Ja gut, würde mir freuen, wenn es auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden würde. Ich kann ja nur Ticker verfolgen, also kann ich nur darauf hoffen, dass da irgendwie was wird. Aber so ein schönes Spiel wäre natürlich gerade schlecht. Am besten natürlich dann mit 3 Punkten für uns. Ja, wie soll es sonst sein?
Natürlich, du wünschst dir 3 Punkte, ich wünsche mir 3 Punkte.
Ja, eben.
Ne? Und ich hatte es ja schon gesagt, ich glaube, es ist halt schon mal erstmal jetzt so, das ist der 4. Spieltag, ist dann nicht ganz unentscheidend, erstmal wo es hingeht, so auch was man so für einen Flow mitnimmt, glaube ich dann. Ne?
Ja,
So,
eben.
ja,
Von daher
genau.
ist
Okay.
ja auch viel möglich, weil beide Mannschaften haben durchaus Möglichkeiten, ganz oben mitzuspielen. Also es wird durchaus so auf dem Papier mal hochklassig, denke ich mal.
Okay, ja, wäre doch schön, wenn wir da ein hochklassiges Spiel am Samstagnachmittag sehen. Gerald, vielen Dank, dass du heute Zeit hattest und dann ja, ganz viel Erfolg, viel Glück für die nächsten Spiele, also nach dem St. Pauli-Spiel. Und vielleicht hören wir uns dann ja zum ja, Rückspiel wieder, wenn es passt.
Ja, dann
Ja.
danke, dass ich da sein durfte und auch noch viel Erfolg in der Saison dann.
Ja.
Und ja, vielleicht hört man sich zum Glücksspiel wieder.
Super, vielen Dank. Und ja, den Hörerinnen, den wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Spiel am Samstag und den FC St. Pauli natürlich 3 Punkte. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Oh St. Pauli, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli.